Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Sendung. Heißt sie am heutigen 15. Oktober aus dem Temeswarer Studio, Ihre Astrid Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen einen guten Empfang. Radio Temeswar. Zu Beginn ein paar Nachrichten. Am Wochenende ereignete sich eine weitere Rumänien-Premiere in Temeswar. Die Ärzte des Rocordis-Krankenhauses führten drei vollständige Corona-Arterien-Bypässe unter Verwendung der beiden Brustwandarterien durch. Der 65-jährige Patient hatte in den letzten Jahren bereits mehrere Stents eingesetzt bekommen. Das Verfahren dauerte über mehrere Stunden und wurde an einem schlagenden Herz durchgeführt, was eine schnellere Genesung ermöglicht, da die Nebenwirkungen des Herzstillstands verschwinden. Den Einsatz leitete Professor Dr. Adrian Ursulescu, stellvertretender Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Die alte Synagoge in der Fabrikstadt wird nach einem Plan restauriert, der von einer Organisation ausgearbeitet wurde, die weiß, worauf es bei solchen Projekten ankommt. Der World Monuments Fund, also Weltdenkmalfonds, wird die Kosten für das Designthema und die Spezifikationen übernehmen, auf deren Grundlage die Stadt dann die Restaurierung des Denkmals durchführen soll. Im August suchte die Temeswarer Stadtverwaltung bereits nach einem Bauunternehmer für die Sicherung der Neologen Fabrikstädter Synagoge. Die Arbeiten umfassen die vorübergehende Isolierung des Daches, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, die Erneuerung der Dichtungsbänder, Eingriffe in die Widerstandsstruktur sowie die Entfernung der Buntglasfenster und deren Schutz während der Sanierung. Der Stadtrat bewilligte jüngst ein Abkommen zwischen Temeswar und dem Weltdenkmalfonds über die adaptative Sanierung der Synagoge. Konkret werden die WMF-Experten ein Unternehmen auswählen, das als lokaler Berater fungiert. Die Firma soll den Standort analysieren, technische Vorstudien erstellen, Konsultationssitzungen mit den Beteiligten organisieren und die Ergebnisse unter der Aufsicht und Anleitung beider Partner erarbeiten. Die finanziellen Kosten in Zusammenhang mit dieser Partnerschaft werden vom Weltdenkmalfonds übernommen. Drei Kirchweihfeste ereignen sich an diesem Wochenende in der Banater Heide und Hecke. Die Evangelische Kirche in Liebling feiert am Samstag mit Trachtenumzug ab 10 Uhr, Festgottesdienst um 11 Uhr und anschließende Andacht am Ehrendenkmal der Gefallenen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, gefolgt von Aufmarsch und Tanzdarbietungen. Es beteiligen sich Trachtenträger der banatschwäbischen Gruppen Vergissmeinnicht-Busiansch, Gutedel-Rekasch, Banater Kranz und Banater Rosmarein aus Temeswar, die Berglanddeutsche Tanzgruppe Enzian sowie der Franz-Stürmer-Chor aus Reschica. Ein gemeinsames Festmahl und gemütliches Beisammensein stehen abschließend im Kulturhaus in Liebling am Samstag auf dem Programm. Der 145. Jahrestag der Weihe der Heilige Theresia von Avila Kirche in der Gemeinde Deutschperek wird an diesem Wochenende gefeiert. Der Arbeitskreis Banatia und das Demokratische Forum der Deutschen aus Arad laden gemeinsam mit der Deutschen Gemeinschaft am Samstag zum Baumaufstellen ab 16 Uhr und zum Tanz mit White Music Melania Cook und Sidor Mihai ab 20 Uhr ein, während der Aufmarsch zur Kirche mit Festmesse am Sonntagnachmittag ab 14.45 Uhr vorgesehen ist. Nach der Messe sind ein Kulturprogramm mit der Blaskapelle Nadlacanka und das gemeinsame Abendessen im Festsaal der Tschechen in Deutschperek vorgesehen. Am Sonntag gibt es auch ein kleines Kirchweihfest in Charlottenburg mit einer Festmesse um 15 Uhr und anschließendem Kulturprogramm und gemütlichem Beisammensein in der Gaststätte mit Heimatmuseum Schwabenland. Das 40. Höhlenkonzert ereignet sich Ende dieses Monats in der Romunești-Höhle. Es findet wie immer am letzten Sonntag des Monats statt und der Eintritt ist frei. Hauptdarsteller sind in diesem Jahr das Orchester der rumänischen Nationaloper aus Temeswar unter der Leitung des Gastdirigenten Hermann Sobolcs. Als Solisten treten die Mezzosopranistin Gabriela Varvari und der Tenor Cristian Bălășescu auf. Auf dem Programm stehen Werke von Bizet, Kalman, Lehár, Mozart und Strauss, präsentiert von Christian Rudig und Jan Gerboni. Das erste Konzert in der Rumenești-Höhle fand im Oktober 1984 statt, nach einer Idee von Dr. Constantin Lupo, Gründungsmitglied des Sportvereins Speo Timiș. In der Rumenești-Höhle wird in der Regel klassische Musik gespielt, aber im Laufe der Jahre gab es hier auch Rock, Jazz, Blues und elektronische Musik zu hören. Schönes Herbstwetter heute in Westrumänien, so die Meteorologen vom regionalen Wetterzentrum für Banat und Kreisland. Im Gebirge kann es allerdings zu Niederschlägen kommen. Der Wind wird schwach bis mäßig, der Himmel ist wechselhaft. Heute 15 bis 21 Grad tagsüber und zwischen 2 und 7 in der Nacht. Morgen bleibt es ebenfalls schön bei wechselhaftem Himmel, schwach bis mäßigem Wind, etwas Nebel am Morgen und Tageshöchstwerten zwischen 15 und 19 Grad.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Liebe Landsleute, heute ist der Festtag der heiligen Theresia von Avila, was ja auch Anlass gibt, dass es einige Kirchweihfeste am Wochenende gab und am kommenden Wochenende geben wird, wie Sie es schon in den Nachrichten gehört haben. Heute bringen wir Ihnen allerdings wie immer dienstags das Auslandsjournal mit Themen aus Deutschland und Österreich, sowie davor die Rubrik Seitenblick Politik, in der Ovidiu Ganz, der Abgeordnete des Demokratischen Forums in Rumänien, aus seiner Tätigkeit als Parlamentarier berichtet. Und gegen Ende der Sendung gibt es noch eine kurze Vorschau auf die deutschsprachigen Fernsehsendungen diese Woche in Rumänien. Bleiben Sie dran! Alle, die Theresia heißen, dürfen sich heute über herzliche Glückwünsche zum Namenstag freuen, denn unsere Resis haben heute Namenstag. Sowohl in der evangelischen Kirche, wenn man auf den Kalender schaut, als auch in der römisch-katholischen. Während im rumänisch-orthodoxen Kalender heute Eftimie Cel Nou, Lucian, Savin und Vars stehen. Sind Sie an einem 15. Oktober zur Welt gekommen, dürfen Sie sich auch über die folgende Resi-Polka freuen. Radio
ich bringe, wenn der Mond die stille Nacht vom Himmel lacht. Ich singe vorm Stübchen der Resi.
Resi,
mein kleines Liebchen heißt Resi.
Resi,
sie hat zwei Augen wie Sterne.
Sterne,
küssen, das tut sie so gerne.
Gerne,
Herz,
die die zärtliche Weise,
Weise,
öffnet ihr Fenster, sie leise,
leise,
schenkt sie zum Schluss einen Kuss mir,
Kuss mir,
dann sagt verliebt ich zu ihr. Resi,
was ist?
Resi,
aber geh.
Du bist mein bestes Stück. Resi,
wieso?
Resi,
no, no.
Du bist für mich das Glück. Resi,
was willst?
Resi,
ja, ja.
Du raubst mir meine Ruhe. Denn keine Kiste wie du. Liebchen der Resi,
Resi,
mein kleines Liebchen heißt Resi,
Resi.
Sie hat zwei Augen wie Sterne,
Sterne.
Küssen, das tut sie so gerne,
gerne.
Hört sie die zärtliche Weise,
Weise.
Öffnet ihr Fenster, sie leise,
leise.
Schenk sie zum Schluss einen Kuss mir,
Kuss mir.
Dann sagt verliebt ich zu ihr. Resi,
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 du bist mein bestes Stück. Resi,
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 du bist für mich das Glück. Resi,
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 du raubst mir meine Ruhe. Denn keine Kiste wie du.
Nach der Resi-Polka gab es eben auch den Resi-Walzer von Slavko Avsenik und seinem Blaskapelle.
Seitenblick Politik.
Radio MSV.
Herr Abgeordneter Ovidiu Ganz, vergangene Woche gab es am Donnerstag eine besondere Ehrung für Ihren Kollegen Silvio Wechsler, dem Vorsitzenden der Föderation der jüdischen Gemeinschaften und Abgeordneten im Parlament. Er ist nämlich vor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstorden erster Klasse ausgezeichnet worden. Wie war diese Feststunde im Beisein des Botschafters in Bukarest?
Ich finde es großartig, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Silvio Wechsler ausgezeichnet hat. Ich finde das auch berechtigt. Silvio Wechsler hat sehr viel nicht nur für die deutsche Minderheit in Rumänien getan, sondern auch für die bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland, aber auch in einem Trio mit Israel. Also ich glaube, sagen zu können, dass ich Herrn Bundespräsidenten äußerst dankbar bin für diese Entscheidung, wie auch der deutschen Botschaft in Bukarest und Herrn Botschafter für den Vorschlag an sich. Wir waren in der Residenz, es waren viele wichtige Persönlichkeiten aus Bukarest dabei, vor allem Premierminister Marcel Ciolacu, mit dem Silviu Wechsler eine freundschaftliche Beziehung führt seit Jahren, also nicht nur seit jetzt, dem er Premierminister ist, sondern seit langen Jahren im Parlament, arbeiten sehr eng zusammen. Man muss auch sagen, die ganzen Gesetze, die Silviu Wechsler zusammen mit Ovidiu Ganz im Parlament genehmigt bekommen haben, tragen entweder die Unterschrift von Marcel Ciolacu oder bekamen den Segen des Parteivorsitzenden oder Premierministers Marcel Ciolacu. Es waren schöne Momente, schöne Reden vom Botschafter, von Silvio und vom Premierminister. Ich freue mich sehr, dabei gewesen zu sein. Sowohl Silvio Wechsler wie auch der Botschafter haben in ihren Reden die deutsche Minderheit erwähnt und die exzellente Zusammenarbeit zwischen uns beiden. Also ein zusätzlicher Grund zur Freude. Es war ein schöner Abend.
Sie setzen Ihre Reise durch Rumänien bei den verschiedenen Ortsforen fort und befinden sich diese Tage im Altreich. Welche Foren hatten Sie denn Gelegenheit, die letzten Tage zu besuchen? Wie sieht es bei denen aus?
Ich war in Galaz, Tulcea und Constanța und bin diese Woche in Craiova, Pitești, Iași und Suceava. Es sind kleinere Foren zahlenmäßig, aber mit gleichen Problemen, was verschiedene Projekte anbelangt. Zum Teil auch Sitze, die fehlen. Zum Beispiel in Galaz ist ja der Sitz abgebrannt. Das Rathaus baut das Haus, in dem wir wieder einziehen werden. Natürlich brauchen wir dort Möbel und Ausstattung, was auch geschehen wird durch das Landesforum. Da sind Probleme mit den Zahlen der Mitglieder, die leider, sage ich mal, nicht steigen, weil es tatsächlich problematisch ist. Demografie spricht dagegen. Diese Städte sind ja außerhalb der Regionen, wo traditionell die deutsche Minderheit lebt. Aber die Leute kämpfen an der Front, sind tapfer, mutig, haben Projekte, zusammenarbeiten mit Schulen, wo Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird, Deutsch intensiv. Die Lehrer machen mit, die Kinder, auch wenn sie nicht unbedingt jetzt ethnisch Deutsche sind. Also ich war sehr zufrieden mit dem, was ich dort vorgefunden habe.
Herr Abgeordneter Ovidiu Ganz, am Wochenende gab es auch zum Thema Bildung Veranstaltungen in Mediasch. Die Landesschulkommission tagte dort bzw. fand dort der Siebenbürger Lehrertag statt. Mit welchen Erkenntnissen sind Sie von A weggegangen?
Ja, ich wollte unbedingt dabei sein. Bei der Landesschulkommission hatte ich ja die Gelegenheit, mit Kollegen aus dem ganzen Land, Vertreter in dieser Kommission des Forums und mit den drei Fachberatern mich auszutauschen, was die aktuelle Problematik ist, betreffend Lehrkräfte, Lehrbücher, organisatorische Angelegenheiten. Natürlich dann am nächsten Tag noch mehr mit den über 100 Teilnehmern, Kolleginnen und Kollegen aus ganz Siebenbürgen. Es war wieder mal schön, auch als Lehrer dabei zu sein, auch wenn ich seit 23 Jahren nicht mehr unterrichte. Aber ich habe alte Freunde wieder getroffen. Wir haben uns ausgetauscht über die Situation im Bildungswesen, nachdem neulich die Romania Educata durchs Parlament getrieben wurde und jetzt die ersten Effekte produziert. Mal sehen, wie es dann umgesetzt wird. Wir haben über organisatorische Sachen gesprochen, über Abitur, über Baccalaureat, Aufnahmeprüfungen, Inspektoren, Direktoren, alles, was mit dem deutschsprachigen, muttersprachigen Unterricht zu tun hat. Und es hat sich sehr gelohnt, diesen langen Weg oder Umweg zu fahren, um wieder einmal dabei zu sein.
Herzlichen Dank.
Ich danke.
Radio Temeswar.
Heute ist ein schöner Tag, drum wollen wir tanzen gehen, raus aus dem Haus. Wir nehmen Freunde mit, weil wir uns gut verstehen, wir sind gut drauf. Wir wollen fröhlich sein und freuen uns auf ein Riesentamtam. So jung wie heut kommen wir nie mehr zusammen. Wenn die Resi singt, wenn die Musik spielt, dann tanzen alle in das Glück hinein. Wenn die Resi singt, drin tanzt ein schönes Mädchen allein, ganz ohne Mann. Ich spür die Blicke von ihr und möchte bei ihr sein, schmiege mich an. Dann schweben wir wie auf rosa Wolken dahin, hör nicht mehr auf. So gut wie heute war ich lang mehr drauf. Wenn die Resi singt, wenn die Musik spielt, dann tanzen alle in das Glück hinein. Wenn die Resi singt, wenn die Musik spielt, bleibt keiner gern allein. Wenn die Resi singt, wenn die Musik spielt, dann gehen die Lichter lange noch nicht aus. Spielt, will keiner früh nach Haus.
tanzen alle in das Glück hinein. Wenn die Resi singt, wenn die Musi spielt, wär keiner gern allein. Wenn die Resi singt, wenn die Musi spielt, dann gehen die Lichter lange noch nicht aus. Wenn die Resi singt, wenn die Musi spielt, will keiner früh nach Haus.
Wenn die Resi singt, war das von Hansi Hinterseer. Und nun zum Auslandsjournal. Wir beginnen mit zwei Reportagen von der Deutschen Welle.
Mo kommt oft in den Park, um zu tanzen. Schon seit seiner Kindheit in Syrien liebt er es, sich zu bewegen.
Tanzen hat mich immer befreit von dem ganzen Stress. Das hat mich auch bestärkt, weil ich wusste, ich habe ein Ziel und ich muss dieses Ziel erreichen.
Sein Ziel? Raus aus Syrien, um sein Bein zu retten. Das wurde 2015 in Damaskus von einer Bombe zerfetzt, als er im syrischen Bürgerkrieg gegen das Regime auf die Straße ging.
Es war komplett überall Blut. Ich habe Splitter in ganz meinem Körper, von meinem Kopf bis meine Füße. Und da habe ich mir gedacht, so, man war mir bewusst auch, dass ich jetzt sterben werde. Ich habe meine rechte Unterschenkel halt gesehen, wie zwei Knochen kommen, also die sind rausgekommen. Ich habe meinen Fuß gar nicht gesehen da.
Vor dem Unglück war Mo in Damaskus Stadt bekannt, erzählt er uns. Er träumt von einer Karriere auf der Bühne. Doch der Krieg ändert alles. Trotz seiner schweren Beinverletzung flüchtet er vor dem Krieg nach Europa. Wie viele andere Syrer überquert er das Mittelmeer.
Der Motor hat nicht mehr funktioniert. Und das Wasser hat auch angefangen, auch reinzukommen. Und die Leute waren nervös, die haben geschrien, die haben aufgegeben. Ne? So, wir haben gedacht, so, entweder man schafft zurückzuschwimmen oder stirbt halt so ins Wasser. Ne? Wie viele andere.
Mo wird gerettet. Er schafft es nach Deutschland, wird dort 16 Mal operiert. Doch sein Bein entzündet sich immer wieder. Es muss amputiert werden. Er bekommt eine Prothese.
Ich habe die ganzen Weg bis hierhin geschafft, damit ich mein Bein retten kann. Und es war ziemlich schwer, ein großer Teil von meinem Körper wegzugehen.
Mo macht heute eine Ausbildung zum Orthopädietechniker in Bochum. Er will lernen, das zu bauen, was ihm selbst geholfen hat.
Die Ferse ist ordentlich belastet, deshalb ist sie so dunkel abgefärbt.
Wo die Balkonknochen von der Ferse ist, ne?
Genau, der Fersenbeinbalkon, richtig. Ja. Gut gemerkt.
Prothesen, Gehhilfen, Einlagen. Alles wird hier hergestellt. Mo ist zufrieden, doch der Weg bis hierher war lang.
Es war schwierig auch für mich, einen Job zu finden. Es hat sich so angefühlt, dass die kein Vertrauen mehr haben, weil ich nicht hier geboren bin oder aus Deutschland komme. Ne?
Mo hat mittlerweile eine Freundin gefunden, Diana. Die beiden leben seit ein paar Monaten zusammen in Hagen.
Er achtet auf andere Menschen, er ist immer für alles da. Wenn es einem halt nicht so gut geht, dann merkt er das.
Diana sei jetzt seine Familie, sagt Mo. Doch er vermisst seine Eltern in Syrien.
Wir wünschen uns, dass irgendwann meine Familie halt mal zu treffen. Das wünsche ich mir jeden Tag. Ich hoffe, dass irgendwann wird das passieren. Weil schon lange her.
Um trotzdem Kontakt zu halten, telefonieren sie regelmäßig.
Hey Diana.
Zurück nach Syrien kann er nicht. Als ehemaliger Protestteilnehmer drohe ihm dort die Todesstrafe, sagt er. Auch um seine Familie in Damaskus sorgt er sich. Deshalb machen wir ihre Gesichter unkenntlich und nennen den Familiennamen nicht. Das Tanzen hat Moni aufgegeben. Mittlerweile gibt er regelmäßig kostenlosen Tanzunterricht für Jugendliche.
Hier, achte auf die Musik, ne? Pam, zu, auf.
Mo ist wirklich ein toller Tänzer. Auch wenn er nur ein Bein hat, er inspiriert uns. Er zeigt uns, was alles möglich ist.
Lächeln.
Sein Traum von der großen Bühne, der hat sich weiterentwickelt.
Das ist mein Traum, meine eigene Tanzschule zu öffnen. Und vielleicht, dass die mich sehen, dass ich tanze mit der Prothese, dass die Hoffnung kriege oder dass die merken, dass deren Leben halt immer noch gut ist. Weiter,
bam. Mo will jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Er plant, in Deutschland zu bleiben, seiner neuen Heimat.
Lev und Cato leben im Norden Rumäniens und sind seit Kindertagen befreundet. Ein abgelegener Landstrich, weite Wälder, viele Berge und eine wechselvolle Geschichte. In ihrem Roman Lichtungen beschreibt Iris Wolf die Freundschaft von Lev und Cato im Rumänien der Ceausescu-Ära in den 1980er Jahren. Ein Leben in der Diktatur, mit zahllosen Verboten, Repressalien, unerfüllten Sehnsüchten und existenziellen Fragen.
Wer bin ich sozusagen in einem System, das nicht frei ist, in dem ich nicht frei denken, reisen kann?
Levs Großvater hält die Enge nicht mehr aus und haut ab, nach Österreich. Immer mehr Menschen verschwinden, oft über Nacht.
Mit jedem, der ging, wuchs der Gedanke, ebenfalls zu gehen. Und mit jedem, der blieb, festigte sich die Hoffnung, bleiben zu können.
Und dann bricht 1989 das Regime zusammen. Die Grenze ist offen. Cato, Anfang 20, ist einer der Ersten, die Rumänien verlassen. Lev aber bleibt, eng verbunden mit seiner Heimat, der Landschaft, dem Wald. 5 Jahre später kommt eine Postkarte von Cato. Wann kommst du? Lev bricht auf, reist mit Cato durch Europa. Werden sie sich je wieder so nah sein können wie früher? Der Roman beginnt in der Gegenwart und wird rückwärts erzählt. Die Erzählung ist auch eine Reise in die Vergangenheit, zu dem, was einmal war. Erst ganz allmählich erschließen sich uns die Figuren.
Ich glaube, Schreiben hat immer mit Sehnsucht zu tun. Weil Sehnsucht ist ja auch ein Gefühl von Zugehörigkeit, das man vielleicht einmal im Leben glücklicherweise hatte.
Lichtungen. Eine Geschichte von Freundschaft und Verlust. Von Erinnerung und der Suche nach Identität. Und auch von einem möglichen Aufbruch.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro. Radio Temeswar.
Beziehungskistel-Polka war das soeben, gespielt vom Alpenblech. Und wir bleiben in Österreich mit einigen Beiträgen aus dem ORF-Morgenjournal.
Ö1 Journal.
Alexander van der Bellen will es bekanntlich wissen, wer mit wem kann oder könnte, nämlich eine neue Regierung zu bilden. In der Vorwoche hat der Bundespräsident FPÖ, ÖVP und SPÖ gebeten, ihnen den Auftrag gegeben, in Zweiergesprächen der Parteichefs Klarheit herbeizuführen. Heute Nachmittag erfolgt der Auftakt mit dem Gespräch zwischen FPÖ-Chef Kickl und ÖVP-Chef Nehammer, der ja bekanntlich nicht mit Kickl koalieren will. Morgen und übermorgen folgen dann die weiteren Gespräche. Tanja Malle mit dem Ausblick.
Miteinander reden, das sollen in Form von Zweiergesprächen diese Woche die Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ. Gestern redeten allerdings Freiheitliche und Volkspartei einmal mehr gegeneinander an. Das heutige Gespräch zwischen ÖVP-Chef Nehammer und FPÖ-Chef Kickl dürfte also eher ergebnislos und wenig konstruktiv verlaufen. Morgen am Programm ist das Gespräch zwischen Nehammer und SPÖ-Chef Babler. Auch die beiden trennt der eine oder andere inhaltliche Graben, Stichwort Vermögensteuern. Allzu viele Fortschritte in Sachen Koalitionsfindung sind vorerst wohl nicht zu erwarten. Bundespräsident Alexander van der Bellen will jedenfalls bis zum Ende der Woche von den drei Parteichefs wissen, ob sie im Dialog zu mehr Klarheit gefunden haben.
Wesentlich einfacher und schneller dürften die Koalitionsgespräche in Vorarlberg nach der Landtagswahl am Sonntag ablaufen. Dort ist der Wahlverlierer gleichzeitig irgendwie auch der Gewinner. Landeshauptmann und ÖVP-Landeschef Markus Wallner hat trotz erheblicher Stimmenverluste alle Koalitionstrümpfe in der Hand. Er beginnt ebenfalls heute mit 4-Augen-Sondierungsgesprächen. Koalitionsfavorit für viele ist Schwarz-Blau in Vorarlberg. Wallner skizzierte im Morgenjournal um 7 seine roten Linien.
Ja, einen Unterschied zum Bund gibt's ganz sicher. Wir haben keinen Kickl im Land. Das kann man, glaube ich, einmal so deutlicher schon auch sagen. Heißt aber noch nicht, dass die Dinge gelaufen sind, weil wir natürlich prinzipiell einmal ausloten wollen, in welche Richtung das jetzt geht. Also heute ist ein Tag, bei dem wir 4-Augen-Gespräche mit allen Parteiobleuten führen, um zu sehen, wie es weitergeht. Es muss dann allerdings auch ziemlich zügig entschieden werden, mit wem wir in vertiefte Gespräche einsteigen. Und ich habe jetzt durchaus auch im Unterschied zum Bund auf Landesebene von Anfang an auch gesagt, wir haben da schon eine klare Linie, was Inhalte angeht, aber wir haben auch keine der im Landtag vertretenen Fraktionen wirklich ausgeschlossen.
Gibt es Inhaltliches, das Sie von der FPÖ trennt?
Da gibt es schon Dinge, über die man reden wird müssen. Es muss eine klare Abgrenzung nach rechts außen sichtbar sein. Das ist völlig klar aus meiner Sicht. Es muss ein Europakurs da sein, der nicht unkritisch sein muss. Aber Vorarlberg hat riesig profitiert vom EU-Beitritt. Und darauf werde ich natürlich ganz besonders achten. Sollten diese irgendwie massiv verletzt werden, wird es auch sehr schwierig werden.
Schwieriger als in Vorarlberg wird die Regierungsbildung in Wien. Da finden ab heute auch diese Klärungsgespräche statt. Den Auftakt machen eben ÖVP und FPÖ. Zur Entscheidung Ihrer Bundespartei, keine Regierungsverhandlungen mit FPÖ-Chef Kickl zu führen, dazu stehen Sie?
Ja, grundsätzlich schon. Das wurde in der Partei ja vorher besprochen. Ich glaube, dass die Linie dort schon auch eine andere sein kann wie in Vorarlberg. Insofern würde ich auch warnen, von unseren Verhältnissen automatische Rückschlüsse für andere Bundesländer
zu ziehen. Verzeihen Sie, aber was heißt grundsätzlich?
Ja, ich würde es einmal so formulieren, wenn ich heute in der Früh gehört habe oder auch gestern noch, wie die letzten Ausritte des Herrn Kickl ausschauen. Ich meine, so redet kein Staatsmann. Und wenn man in eine Regierung einsteigen will, sogar an der Spitze, dann würde man sich eigentlich anderes erwarten. In den letzten Stunden hat sich der Herr Kickl keineswegs als Staatsmann präsentiert.
Der Vorarlberger Landeshauptmann und ÖVP-Landeschef Markus Wallner im Morgenjournal um 7. Themenwechsel zu einer Razzia vor 4 Jahren unter dem damaligen Innenminister Karl Nehammer und ihre Folgen bzw. besser Nicht-Folgen. Ein ganz großer Schlag gegen den politischen Islam und die Muslimbrüder in Österreich hätte sie sein sollen, die Operation Luxor. Mittlerweile ist die Verdachtslage abgeschmolzen wie ein Eisberg in tropischem Gewässer. Rund 100 Beschuldigte waren es anfangs, gerade noch ein Viertel sind es jetzt. Zuletzt musste das gesperrte Geld einer muslimischen Hilfsorganisation wieder freigegeben werden. Jürgen Pettinger über den aktuellen Ermittlungsstand bei der Operation Luxor.
Insgesamt 210.000 Euro, die der gemeinnützige Verein Rahma, arabisch für Barmherzigkeit, für nach eigenen Angaben Hilfsprojekte gesammelt hatte, wurden vergangenen Juni von der Staatsanwaltschaft in Graz, die das Mega-Verfahren gegen angebliche Muslimbrüder führt, beschlagnahmt. In den bei der Hausdurchsuchung im Rahmen der Operation Luxor vor 4 Jahren beschlagnahmten Büchern habe sich zwar kein Verdacht auf Terrorfinanzierung gefunden, aber Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung. Rechtsanwalt Andreas Schweitzer wirft der Staatsanwaltschaft Verbissenheit vor.
Man ist ausgegangen, man hat hier einen großen Schlag gegen den politischen Islam mit der Muslimbruderschaft gemacht. Und was bleibt übrig? Betrügerei, ein Finanzstrafverfahren und das alles ja, in einer Verdachtslage. Ja. Also es ist schon sehr bemerkenswert, was aus einer groß angelegten Aktion herauskommt und übrig bleibt.
Die eingefrorenen Gelder des Vereins Rahma Austria müssen jetzt nach einem Beschluss des Grazer Oberlandesgerichts wieder freigegeben werden. Die Beschlagnahmung sei nicht rechtens gewesen. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Spender getäuscht oder geschädigt worden seien, heißt es.
Die Staatsanwaltschaft ist hier auch verpflichtet der materiellen Wahrheitsfindung und alles lückenlos aufzuklären. Nur wenn da nichts ist, dann ist da nichts.
Von Seiten der Ermittlungsbehörden heißt es, dass in den riesigen sichergestellten Datenmengen auch Hinweisen auf andere nicht-terroristische Straftaten nachgegangen werden müsse. Geplant war die Operation Luxor am 9. November 2020 als größter Schlag gegen den politischen Islam, wie der damalige Innenminister Karl Nehammer, heute Bundeskanzler, sagte.
Unser Ziel waren Personen, die im Verdacht stehen, terroristische Vereinigungen, Terrorismusfinanzierung, staatsfeindliche Verbindungen, kriminelle Organisation und Geldwäscherei zu betreiben.
Fast 1000 Polizeibeamte sind eine Woche nach dem islamistisch motivierten Terroranschlag von Wien mit 4 Toten ausgerückt und haben Dutzende Wohnungen, Büros und Vereinslokale gestürmt. Von den anfangs über 100 Beschuldigten im sogenannten Muslimbrüderverfahren sind heute nach 4 Jahren Ermittlungen nur mehr 26 übrig, 20 natürliche Personen und 6 Vereine. In keinem einzigen Fall gibt es bis heute eine Anklage wegen eines der Terrorparagraphen.
Zur Bekämpfung einer der grassierenden gesellschaftspolitischen Seuchen dieser Zeit. Viele, aber nicht alle EU-Mitgliedsländer haben laut dem Fortschrittsbericht der EU-Kommission seit 2021 etwas gegen Antisemitismus unternommen. Johannes Berterer berichtet.
Seit den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 ist die Anzahl der antisemitischen Vorfälle in Europa explodiert, sagt eine Sprecherin der EU-Kommission. Der Antisemitismus sei so stark wie noch nie, seit die Europäische Union gegründet wurde.
Since the Hamas attacks of the 7th of October 2023, antisemitic incidents have skyrocketed across Europe. Levels of antisemitism are unprecedented since the founding of the EU.
Laut dem Fortschrittsbericht der EU-Kommission im Kampf gegen Antisemitismus haben sich antisemitische Vorfälle etwa in Frankreich im Jahr nach dem 7. Oktober verdreifacht, in den Niederlanden sogar verachtfacht. In Österreich waren es demnach in den Monaten nach dem 7. Oktober 4-mal so viele antisemitische Vorfälle wie davor. Die EU-Kommission will nun auch mehr Geld in die Hand nehmen, um Antisemitismus zu bekämpfen.
Fighting antisemitism in the EU is more relevant than ever.
Antisemitismus zu bekämpfen ist so relevant wie noch nie. Daher haben wir unsere Strategie dafür intensiviert. Die Kommission stellt Geld für die Sicherung jüdischer Einrichtungen zur Verfügung, sowie dafür, Antisemitismus online zu bekämpfen.
Specialized in combating online antisemitism,
sagt die Kommissionssprecherin. 23 von 27 EU-Mitgliedsländern, darunter auch Österreich, haben nationale Strategien im Kampf gegen Antisemitismus verabschiedet. Um weitere Mitgliedsländer dazu zu ermutigen, wollen Europaministerin Caroline Edtstadler und ihre EU-Ministerkollegen beim heutigen Treffen in Luxemburg eine Erklärung gegen Antisemitismus unterzeichnen.
mich seit Wochen, wie sie einst die Mutter hat gekocht mit Butter, schön locker, zart und fein und bitte nicht zu klein. Dann sollst du fürs Leben meine Knödelköchin sein.
Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten waren das mit Kannst du Knödel kochen? Was Sie, liebe Landsleute, aber in den Fernsehsendungen in deutscher Sprache diese Woche sehen können, das verrate ich Ihnen jetzt. Die deutsche Sendung Akzente bringt am Donnerstag eine umfangreiche Reportage ab 15 Uhr im TVR1. 80 Jahre seit der Evakuierung der Siebenbürger Sachsen, Heimattreffen in Wels, wird darin dokumentiert. Die Rubrik Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer ist morgen in der Sendung Kultur um 2 ab 14.30 Uhr auf TVR Kultural zu sehen. Während über das Oktoberfest in Kronstadt bei TVR2 heute Mittag zwischen 13 und 13.30 Uhr berichtet wurde. Die Regionalsendungen bringen Ihnen bei TVR Temeswar am Montag um 15.30 Uhr die Sendung Deutsche Chronik mit dem ersten Teil einer Reportage zum German Fest in Temeswar. Bei TV Arad können Sie bei Mein deutscher Nachbar Aufzeichnungen von der Kirchweih in Neu-Arad an diesem Wochenende sehen. Die Sendung im Privatsender läuft samstags um 11.30 Uhr, sonntagmorgens um 8.30 Uhr und montags sogar um 4.30 Uhr in der Früh. Die Sendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sind online, live und auf Abruf unter tvrplus.ro abrufbar. Fotos, Texte, Audios und Videos von deutschsprachigen Medien können Sie außerdem im Medienforum unter www.funkforum.net finden. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Presseschau.
Penele Vice können nicht abgehen, sonst gäbe es eine Regierungskrise, lautet das Titelthema der heutigen Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. Schengen-Vollmitgliedschaft, wir kämpfen mit Händen und Füßen, EU-Abgeordneter Eugen Tomac. Null Chancen bis Jahresende. Mehr darüber ebenfalls auf dem Titelblatt. Im Lokalteil finden wir folgende Meldungen. Politischer April-Scherz im Oktober, wie Johannes die Wahlliste des Berglands durcheinandergewirbelt hat. Robike Valley in der gesamten Westregion. Programm bietet Fördermittel für Radfahrprojekte aus Temeswar. OP-Premiere in Rumänien im Rocordis Krankenhaus Temeswar. Ausstellung mit Künstlern der Kulturhauptstädte Europas 2023 wird eröffnet und Fotografieausstellung im Faber, Retrospektive des Schaffens von Roman Frank gezeigt. Inwiefern Tiereigenschaften stimmen, wird in einem dpa-Artikel unter Vermischtes auf Seite 6 erläutert. Während die Seite Meinung und Bericht sich heute mit Wohnungspreisen in Rumänien auseinandersetzt. Als Beilage der heutigen Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien dabei, das Fernseh- und Radioprogramm der Woche. Bleiben Sie gut informiert.
Thank you.
damit endet das heutige Dienstagprogramm. Ich bin Astrid Weiß und danke sehr fürs Einschalten. Lasse gleich das Mikrofon den Kollegen von der ungarischen Sendung. Danach kommt das serbische Programm. Bei Radio Temeswar gibt es morgen eine letzte Folge der Banata Mundartensendungen mit Professor Peter Kotler. Es geht nach St. Anna. Aber mein Kollege Ade Ardelian berichtet auch, wie es die jüngste Premiere der Temeswarer Nationaloper, der rumänischen Temeswarer Nationaloper, über die Bühne geschafft hat. Alles Gute, auf Wiederhören und tschüss mit der Feierabendpolka, gespielt von Bert Holtschik und seine Allgäu 6.